Taifune und Hurricanes und Zyklone beschäftigen uns heute den ganzen Tag verstärkt hier bei D-Radio Wissen. Die Gewalt dieser Stürme. Meteorologen können so einen Wirbelsturm ja einordnen nach ganz klaren Kriterien, um herauszufinden, wie stark war der denn. Zum Beispiel dieser Taifun Haiyan, der gerade die Philippinen teilweise verwüstet hat. Da kann man festhalten, was das eigentlich für eine Art von Taifun war, welche Zerstörungen hinterlassen hat. Man kann das nicht nur von Haiyan machen, sondern man kann das von allen Wirbelstürmen machen inzwischen, die so auf uns niedertreffen, wenn man sie dann misst. Die Frage ist nur, dann hat man da viele Daten. Ja, wer nutzt die denn eigentlich? Was macht man damit? Und da sprechen wir jetzt mal drüber mit Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst. Herr Ruppert, mal ganz am Anfang. Es wird überall geschrieben, dass Haiyan, der gerade über die Philippinen gezogen ist, ungefähr der schlimmste Taifun in den letzten 200 Jahren war. Können Sie das bestätigen?
Schönen guten Tag, Frau Schaum, schönen guten Tag an die Hörer. Ja, das kann man bedingt bestätigen. Es gab allerdings schon tropische Wirbelstürme, die schneller waren, die höhere Windgeschwindigkeiten hatten. Beispielsweise Nancy im September 1961 hatte 342 Kilometer pro Stunde im Mittel und der Zyklon Olivia im Oktober 1996 hatte 407 Kilometer pro Stunde als Spitzenwindgeschwindigkeit. Also es gab schon welche, die schneller waren von den Windgeschwindigkeiten her. Was an Haiyan interessant ist und ihn auszeichnet, dass er seine Struktur beibehalten hat und der stärkste landende, also auf Land treffende Wirbelsturm bisher war.
Wer sammelt denn eigentlich seit wann exakte Daten über solche Wirbelstürme?
Also exakte meteorologische Daten werden gesammelt etwa mit dem Beginn des systematischen Wetterbeobachtung, des systematischen Vorhersagedienstes. Das war so in den führenden Ländern der Erde Ende des 19. Jahrhunderts der Fall. Und da konnte man aber mit den Bodenstationsmeldungen, also Luftdruck, Temperatur, Windgeschwindigkeit etc., nicht Wirbelstürme so erfassen. Man konnte nur Glück haben, in Anführungsstrichen, dass nun der Sturm über die Station zog und man was messen konnte. Das hat aber in den seltensten Fällen geklappt und das ist auch heute noch schwierig. Meistens werden diese eben genannten Windgeschwindigkeiten auch nicht gemessen, sondern geschätzt mit Schätzalgorithmen, die recht kompliziert sind. Und Bodenmessungen sind da so gut wie unbrauchbar, um das wirklich einzugrenzen. Und besonders gut beobachten kann man Taifune, Wirbelstürme aller Art eigentlich seit Beginn der 60er Jahre, seit man eben die Wettersatelliten zur Verfügung hat.
Und was hat man vor der Aufzeichnung Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, wenn man Informationen haben wollte über Wirbelstürme in dieser Welt? Da gab es einfach nichts oder hat doch jemand irgendwo was gesammelt und es gibt sowas wie ein altes Wissen über diese Stürme?
Altes Wissen bedingt, also es gibt tropische Wirbelstürme wahrscheinlich schon seit Ende der Oberkreide, als sich die Kontinentalstruktur der Erde so wie jetzt herausbildete. Belegte Beispiele für Taifune insbesondere sind die sogenannten Kamikaze. Das sind übersetzt göttliche Winde, die im 13. Jahrhundert das japanische Inselreich davor bewahrten, von Kublai Khan, einem Enkel Genghis Khans, erobert zu werden, weil praktisch die chinesisch-mongolische Flotte durch diese Kamikaze-Winde versenkt wurde. Ja, und das waren vermutlich Taifune, weil eben eine ganze Flotte in Grund gebohrt wurde. Vermutet man, dass es Taifune waren. Eine erste nautisch-wissenschaftliche Beobachtung lieferte im Jahr 1687 der englische Seefahrer William Dampier, als er in asiatischen Gewässern unterwegs war, genauer gesagt am 4. Juli 1687. Da fuhr er durch einen Sturm und machte nautische Aufzeichnungen. Sein Schiff ging nicht unter, sodass das erhalten blieb.
Okay, also solche Aufzeichnungen gibt es vereinzelt, aber so richtig mehr Daten haben wir erst seit Ende des 19. Jahrhunderts und möglichst konkrete erst seit den 1960er Jahren. Aber sagen wir mal, da werden jetzt Daten gesammelt und man hat die Satellitenbilder und die Beobachtungen und alles. Wer sammelt die denn eigentlich alle?
Das sammeln die nationalen Wetterdienste.
Weltweit, jeder. Gibt es da viele?
Weltweit jeder im Bereich der Taifune. Sind das natürlich die Anrainerstaaten, um mal einige große Länder zu nennen, bedeutende Länder zu nennen, sind die Vereinigten Staaten, das sind die Philippinen, das sind Japan und das sind China, Korea natürlich auch, und deren Wetterdienste beobachten und sammeln, tauschen auch die Daten miteinander, aber auch mit anderen Wetterdiensten weltweit aus. Und wie gesagt, wir beim Deutschen Wetterdienst haben diese Daten natürlich auch zur Verfügung, aber insbesondere die Anrainerstaaten, die eben von diesen Taifunen auch bedroht werden, die machen natürlich verstärkt Taifunprognosen und spezialisieren sich besonders auf dieses Thema. Und ich sage jetzt mal, in den vergangenen letzten 20 Jahren, als sich eben auch die Satellitentechnik in Richtung multispektraler, abbildender Messgeräte verbesserte, da konnte man nun sehr tiefgreifende Studien zu Taifunen treffen.
Was sind das denn dann für Studien, die man da machen kann?
Man kann multispektrale Satellitenbilder schießen, sage ich mal so salopp. Man kann heute mit den Vorhersagemodellen die thermische Struktur der Wirbelstürme besser darstellen, als es früher die Möglichkeit war. Und man kann dann eben diese Fälle studieren. Es sind ja immer, trotz des häufigen Auftretens in diesem Jahr, doch immer Einzelfälle. Und wie gesagt, mittels Satellitenbeobachtung, Modell kann man dann sozusagen den Sturm skelettieren und kann sich so einzelne Parameter, einzelne Eigenschaften anschauen und natürlich auch prognostizieren.
Aber der Deutsche Wetterdienst macht das nicht?
Nein, der Deutsche Wetterdienst macht das nicht, weil der Deutsche Wetterdienst ist salopp gesagt für Deutschland verantwortlich und wir haben eben in unseren nördlichen Küsten, in unseren mittel- und nordeuropäischen Küsten haben wir keine tropischen Wirbelstürme.
So heißen Sie, tauschen sich zwar mit Wetterdiensten weltweit aus, bekommen deren Daten, liefern vielleicht auch selber Daten. Es gibt da so eine riesige Austauschdatenbank, aber Sie nutzen nur vereinzelt solche Daten.
Richtig. Wir haben die auch auf dem Schirm sozusagen, auf unseren Rechnersystemen. Man kann sie auch prophezeien, habe ich mal gemacht auch. Man kann schon sehen, wie die Stürme landen. Bloß wie gesagt, das ist jetzt nicht, das habe ich mal so privat gemacht. Man kann das jetzt nicht im, oder wir machen das nicht im Routinedienst des Deutschen Wetterdienstes, weil wir haben eben die Daseinsvorsorge für Deutschland auf dem Zettel. Ja, das ist unsere Aufgabe und nicht jetzt die Daseinsvorsorge für Japan oder für die USA. Das machen diese Länder mit ihren Wetterdiensten selbst.
Wenn man jetzt diese Datensammlung hat, die globale dazu, und vereinzelte Länder wie USA oder meinetwegen auch Japan nutzen das ganz intensiv, gerade die Daten zu Wirbelstürmen, um daraus Prognosen abzuleiten oder herauszufinden, warum überhaupt diese Stürme entstanden sind. Würden Sie sagen, diese Datensammlung ist schon groß genug? Also man kann damit jetzt wirklich genug prognostizieren oder würden Sie sagen, da muss sich noch was verändern?
Gut, mehr ist immer schön, salopp gesagt. Auf der anderen Seite kann man heute schon sehr gut die Zugbahn der tropischen Wirbelstürme mit den Vorhersagemodellen berechnen. Man kann dann wirklich schön sehen, Zeitschritt für Zeitschritt, wo der Sturm hinzieht. Gut, sicherlich gibt es da auch mal Ausreißer, dass die Natur dann doch was anderes macht, als es vorausberechnet wird. Mehr Daten wären immer gut, man muss sie dann letztendlich aber auch verarbeiten können. Und vielleicht ist es sogar noch wichtiger, mehr Stationen vor Ort zu haben.
Also man hat einfach nicht genug. Ach so, Sie meinen, die Messwertstationen sind noch nicht verteilt genug, um da wirklich exaktere Vorhersagen liefern zu können?
Ja, schwer ist immer noch eine gewisse Unwägbarkeit zu erhellen, die darin besteht, was sagen jetzt Modelle über die Windgeschwindigkeiten meinethalben auf und wie stark wird es dann wirklich? Ja, ich denke mal, wenn man da noch mehr in situ, also Daten aus dem Sturm selbst ziehen könnte, vielleicht mit Fallsonnen oder mit derartigen Beobachtungen, dass man dann vielleicht die Extrema-Prognose verbessern könnte. Das kann ich mir so vorstellen. Ansonsten, dass die Verlagerung des Gebildes und die Intensität des Gebildes, die Mächtigkeit, das hat man schon ganz gut.
Aber trotzdem sagten Sie ja eben auch, kommt man immer wieder zu falschen Prognosen. Immer wieder gibt es so kleine Überraschungen. Woran liegt denn das? Brauchen wir einfach noch mehr Daten? Wird sich das irgendwann erübrigt haben und wir können ganz genau vorhersagen, wie ein Sturm sich aufbauen wird und wo er langzieht? Oder werden immer so Unwägbarkeiten bleiben?
Ich denke mal, Unwägbarkeiten werden immer bleiben. Ich sagte ja vorhin schon, dass diese am Anfang unseres Interviews genannten Spitzenwindgeschwindigkeiten, dass das Schätzungen sind, insbesondere Schätzungen vom Joint Typhoon Warning Center auf Hawaii. Und diese Schätzalgorithmen, die könnte man vielleicht noch verbessern, wenn man eben mehr Daten aus dem Sturm selbst hat.
Vielen Dank. Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst. Ja, Sie haben auch eigentlich einen Keller, ne? Voller Daten rund um Wirbelstürme, aber Sie sammeln die erstmal nur, weil Deutschland ist ja nicht wirklich von solchen Wirbelstürmen betroffen. Ganz im Gegensatz zu den USA zum Beispiel oder zu Japan oder leider gerade auch zu den Philippinen. Die müssen viel intensiver analysieren, welche Stürme sie treffen könnten, um vorherzusagen, wo er auch langzieht und wie man sich vielleicht schützen kann.